Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea unter anderem über eine Initiative für die Änderung von falschen Angaben zu Afrika in Schulbüchern. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Stabschef des Präsidenten reist nach Saudi-Arabien, Oman und Kasachstan. Nordkorea nennt Lees Ausdruck des Bedauerns über Drohnenflüge weise. Samsung Electronics meldet für Auftaktquartal Rekordgewinn. Der Stabschef von Präsident Lee Jae-myung, Kang Hun-sik, ist am Dienstagabend zu Besuchen in Kasachstan, Oman und Saudi-Arabien aufgebrochen. Kang gab am Dienstag bekannt, dass er als präsidialer Sondergesandter für strategische Wirtschaftskooperation die drei Länder besuchen werde, um Gespräche zur zusätzlichen Sicherung von Rohöl und Nafta zu führen. Vertreter der zuständigen Ministerien und einheimische Energieunternehmen würden mitreisen. Er erklärte auch, dass alle verfügbaren politischen Instrumente eingesetzt würden, um eine stabile Versorgung mit medizinischen Geräten und Produkten sicherzustellen. In den Medien seien jüngst Bedenken wegen einer eventuellen unsicheren Versorgung geäußert worden. Hersteller von Spritzen würden vorrangig mit Nafta und Kunststoffharzen versorgt. Um die Marktordnung störende illegale Handlungen, darunter Hamsterkäufe, zu bekämpfen, würden Aktivmaßnahmen wie der Betrieb von Meldezentren und administrative Hinweise für Großhändler getroffen, hieß es. Die Regierung wird ausnahmslos hart gegen unlautere Praktiken in Bezug auf medizinische Produkte vorgehen, die im direkten Zusammenhang mit der Gesundheit der Bevölkerung stehen. Dies kündigte Gesundheitsministerin Chong Eun-kyo am Dienstag mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten an. Das primäre Problem seien derzeit die durch den Nahostkrieg ausgelösten Einschränkungen bei der Rohöl- und Naftaversorgung. Es komme zu Problemen bei Industriegütern oder Verbrauchsmaterialien für die Behandlung, erklärte sie. Man werde täglich von 6 medizinischen und pharmazeutischen Organisationen darüber informiert, welche Güter in medizinischen Einrichtungen fehlen, hieß es. Nach weiteren Angaben werden die zuständigen Ministerien die Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage sowie Preisentwicklungen laufend überwachen. Die Ministerin stellte zügige Untersuchungen in Aussicht, sollten Gesetzwidrigkeiten wie Preisabsprachen entdeckt werden. Präsident Lee Jae-myung hat sich zu den im Regierungsentwurf für einen Nachtragshaushalt vorgesehenen Hilfsgeldern für die unteren 70% der Einkommensskala wegen Schäden infolge hoher Ölpreise geäußert. Es handle sich keinesfalls um einen Bargeldpopulismus, erklärte er am Dienstag bei einem Treffen zu wirtschaftlichen Angelegenheiten. Er halte es für bedauerlich, dass aufgrund der Einschränkungen bei der Finanzierung 30% der Bevölkerung trotz der Leiden keine Unterstützung erhalten könnten, obwohl sie mehr Steuern zahlen. Die Regierung habe sogenannte Hilfsgelder wegen Kriegsschäden bereitgestellt, um die unteren 70% der Einkommensskala angesichts ihrer Schwierigkeiten aufgrund einer externen Krise, insbesondere infolge eines raschen Ölpreisanstiegs, zu unterstützen, erklärte er. Nordkorea hat die Bemerkung von Südkoreas Präsident Lee Jae-myung über Drohnenflüge über Nordkorea begrüßt. Lee hatte Bedauern darüber geäußert, dass Zivilisten Drohnenflüge über nordkoreanischem Territorium organisiert hatten. Die nordkoreanische Regierung wehrte es als ein sehr glückliches und weises Verhalten, das der Präsident persönlich Bedauern ausgedrückt und Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Fälle erwähnt habe, sagte Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, laut der Nachrichtenagentur KCNA Montag. In ihrer Stellungnahme brachte sie auch die Äußerung ihres Bruders Kim Jong-un zur Sprache. Der Staatsführer habe es als Ausdruck der Haltung einer aufrichtigen und großzügigen Person gewertet. Das südkoreanische Präsidialamt Chongwade hat positiv auf eine Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber, vom Montag reagiert. Ein Beamter des Präsidialamtes äußerte in einer Pressemitteilung später am Montag die Erwartung, dass die rasche gegenseitige Feststellung von Absichten zwischen den Staatsführern Süd- und Nordkoreas zu einer friedlichen Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel beitragen könnte. Die Regierung werde ihre Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben fortsetzen, hieß es. Die zunehmenden Auftritte von Kim Joo-ae, der Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Militärbereich, sind nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NAS eine Hommage an Kim während seiner eigenen Zeit als politischer Nachfolger. Die entsprechende Meinung teilte der Nachrichtendienst am Montag während einer nicht öffentlichen Plenarsitzung des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses mit, wie später zwei führende Ausschussmitglieder vor der Presse mitteilten. Park Son-won von der Demokratischen Partei und Lee Song-won von der Partei Macht des Volkes wiesen darauf hin, dass Nordkorea erstmals gezeigt habe, wie Kim Joo-ae mit Gewehr und Pistole schießt. Dies sei eine Art Hommage an Kim Jong-un während seiner eigenen Zeit als Nachfolger. Nach weiteren Angaben werden solche Aktivitäten auch als Versuch interpretiert, Zweifel an der Nachfolge durch eine Frau auszuräumen und die Schaffung eines Nachfolgenarrativs zu beschleunigen. Samsung Electronics hat für das erste Quartal Rekordergebnisse gemeldet. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, stieg der Quartalsumsatz nach vorläufigen Schätzungen um 68% zum Vorjahr auf 133 Billionen Won oder 88 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn wuchs um 755% im Vorjahresvergleich auf 57 Billionen Won oder 37,8 Milliarden Dollar. Dies ist mehr als doppelt so hoch wie der Betriebsgewinn im Schlussquartal des letzten Jahres, der mit 20 Billionen Won der bisherige Rekord war. Zudem wurde der gesamte Betriebsgewinn des letzten Jahres, damals 43,6 Billionen Won, bereits übertroffen. Das Ergebnis wird auf die gestiegenen Halbleiterpreise infolge des weltweiten Booms von Investitionen in künstliche Intelligenz sowie die zugenommenen Lieferungen von Speichern mit hoher Bandbreite zurückgeführt. Die Zahl der isoliert oder zurückgezogen lebenden jungen Menschen in Seoul hat sich in den letzten 3 Jahren fast verdoppelt. Die Stadt Seoul veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse einer im vergangenen Jahr durchgeführten Erhebung dazu. Demnach beträgt die Zahl solcher Menschen im Alter von 19 bis 39 Jahren rund 250.000. Schätzungsweise 194.000 Personen leben in Isolation und 54.000 zurückgezogen. Das entspricht einem Anstieg von etwa 120.000, verglichen mit der bei der Untersuchung von 2022 geschätzten Zahl von etwa 128.000. Für Seoul gilt, dass die Zahl stetig steigt. Im Jahr 2022 wurde die Zahl der zurückgezogen lebenden jungen Hauptstädter auf 33.400 geschätzt und die der in Isolation befindlichen jungen Bewohner auf 94.900. Eine Ausstellung des Projekts Seoul Fashion Road ist beim IF Design Award 2026 ausgezeichnet worden. Das gab die Stadt Seoul am Dienstag bekannt. Seoul Fashion Road ist ein Projekt, das Mode und urbane Kultur miteinander verknüpft und dabei einzigartige Räume in der Stadt als Bühne nutzt. Gewinner des Deutschen Designpreises ist die Ausstellung, die als Teil dieses Projekts vom 2. bis 7. September 2025 in einem ungenutzten unterirdischen Raum der U-Bahn-Station Shindang stattfand. Der IF Design Award zählt neben dem deutschen Red Dot Design Award und den International Design Excellence Awards der USA zu den 3 größten Designpreisen der Welt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Ein Hochschulprofessor aus Seoul hat sich einem öffentlichen Korrekturduell mit einer KI gestellt. Dabei ging es weniger darum, wer besser korrigiert, als vielmehr um eine viel grundlegendere Frage. Was machen wir mit uns selbst, wenn Maschinen das Denken übernehmen? Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Danach hören Sie in der Rubrik Asien kompakt aktuelle Meldungen aus Asien. Im dritten Teil erfahren Sie, dass eine südkoreanische Bürgerorganisation erfolgreich dafür gesorgt hat, dass diskriminierende Afrika-Beschreibungen aus koreanischen Schullexika verschwinden und eine Korrekturzusage vom weltgrößten Schulbuchverlag erwirkt hat. Ein kleiner Schritt mit möglicherweise großer Wirkung. Nun Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Spring is Coming, gesungen von Kim Hyun-chul. Es war ein ungewöhnliches Experiment an einem gewöhnlichen Donnerstagabend. Am 3. April versammelten sich knapp 190 Menschen in einem Kulturzentrum im Seouler Stadtviertel Mapo, jedoch nicht, um ein Konzert oder eine Lesung zu besuchen, sondern um an einem öffentlichen Korrekturwettbewerb teilzunehmen. Auf der einen Seite stand Kim Young-min, Professor für Politikwissenschaften an der Seoul National University und einer der bekanntesten Essayisten des Landes. Auf der anderen Seite stand Claude Opus, ein großes Sprachmodell des US-amerikanischen KI-Unternehmens Anthropic. Die Frage des Abends lautete schlicht: Wer gibt das bessere Feedback auf einen Text, der erfahrene Hochschullehrer oder die künstliche Intelligenz? Der Verlag Ocros hatte den Abend anlässlich der erweiterten Neuausgabe von Kims Essayband »Was bedeutet Lernen?« organisiert. Das Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie und was ein mündiger Mensch studieren sollte, wurde seit seinem Erscheinen im Jahr 2020 über 100.000 Mal verkauft. Ursprünglich wollte der Verlag lediglich 60 Leserinnen und Leser einladen. Doch bereits einen Tag nach der Öffnung der Anmeldung waren alle Plätze vergeben. Daraufhin wurden die Kapazitäten erweitert und am Ende strömten fast dreimal so viele Menschen in den Saal wie ursprünglich geplant. Die Resonanz zeigte, dass das Thema einen Nerv trifft. Vorab hatte der Verlag Leserinnen und Leser eingeladen, kurze Essays oder Aufsätze mit maximal 900 Zeichen zu einem frei gewählten Thema einzureichen. Zwischen dem 12. und 29. März gingen 30 Texte ein, drei davon wurden für den Abend ausgewählt und sowohl Professor Kim als auch der KE vorab zur Vorbereitung zugeschickt. Die drei Texte ließen sich keiner klar abgegrenzten Gattung zuordnen. Der erste Text schilderte die Enttäuschung des Autors darüber, dass sein Verein für Herbert Karkes seinen Namen geändert hatte. Der zweite reflektierte, ausgehend von der Höhe einer Küchenspüle, darüber, wie unterschiedliche Menschen Dinge beurteilen, je nachdem, ob sie damit Erfahrung haben oder nicht. Der dritte schließlich nahm den Titel von Kims Buch zum Anlass, um über den Sinn von Fragen selbst nachzudenken. Vor Beginn des Abends hatte Professor Kim gemeinsam mit dem Verlag klare Bewertungskriterien festgelegt. Bewertet werden sollten ausschließlich Struktur, Kontext, Gedankenfluss, Logik und Stil. Kommentare sollten direkt am Originaltext angebracht werden. Zusätzlich waren eine Analyse des gesellschaftlichen Bezugs, ein Strukturfeedback sowie ein abschließendes Gesamturteil in maximal 5 Zeilen gefordert. Kim betonte dabei ausdrücklich, dass es beim Schreiben, anders als beim Go-Spiel, kein Gewinnen und Verlieren gebe. Die Unterschiede wurden im Laufe des Abends schnell deutlich. Die KI arbeitete strukturell und rhythmisch, sie empfahl, Sätze konsequenter auf das Thema des Titels auszurichten und den Leserhythmus durch kürzere, fließendere Formulierungen zu verbessern. Professor Kim hingegen fragte zunächst nach Genre und Absicht des Autors und passte seine Ratschläge entsprechend an. Bei einem Text, den er als Essay einordnete, empfahl er nicht weniger, sondern mehr Aufzählungen, da dies der Gattung entspreche. Sprachliche Eigenheiten, die er als Stärke erkannte, ließ er bewusst stehen. Besonders aufschlussreich war ein konkretes Beispiel aus dem dritten Text. Ein Satz darin begann mit dem Wort »natürlich«. Die KI kommentierte, dass ein solcher Satz meist überflüssig sei, da er signalisiere, dass der Autor seiner eigenen Argumentation noch nicht vertraue. Professor Kim hingegen ließ den Satz inhaltlich stehen, schlug aber vor, das Wort Definition durch Antwort zu ersetzen, da die Frage »Was ist?« nicht nur nach einer Definition, sondern auch nach einer Bestimmung der Identität verlange. Am Ende des Abends war das Empfinden der meisten Anwesenden eindeutig. Das Feedback des Professors wirkte tiefer, nuancierter und menschlicher. Kim selbst führte dies unter anderem darauf zurück, dass KI-Systeme bislang wesentlich mehr englischsprachige als koreanische Texte verarbeitet hätten und dass die Modellwahl sowie die Formulierung des Prompts das Ergebnis erheblich beeinflussten. Doch der eigentliche Kern seiner Botschaft war ein anderer. Er betonte, dass man bei der Diskussion über künstliche Intelligenz immer auch fragen müsse, was für Menschen man sein wolle. Schreiben sei nicht nur Technik, sondern zeige auch das Innenleben des Schreibenden. Ob man seine Texte mit KI verfasse oder aus eigener Kraft, diese Entscheidung präge, wer man werde. Kim, der seit 20 Jahren an der Seoul National University lehrt, beobachtet, dass immer mehr Studierende KI-generierte Texte einreichen und dass er das kaum verhindern kann. Er befürchtet, dass das Schreiben mit KI bald zur Selbstverständlichkeit werden könnte. Seine persönliche Gegenmaßnahme? Einen Erstentwurf immer selbst zu schreiben, ohne jede digitale Hilfe. Auch das Publikum kam nicht ohne eigene Fragen. Ein 40-jähriger IT-Entwickler sagte, er beobachte bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen große Unsicherheit darüber, welche Rolle KI in ihrem Berufsfeld künftig spielen werde. Eine Wirtschaftsstudentin, die einfach aus Neugier gekommen war, verließ den Abend mit mehr Fragen als zuvor. Sie habe angefangen, darüber nachzudenken, was für ein Mensch sie eigentlich werden möchte. Genau das, so lässt sich der Eindruck des Abends zusammenfassen, hatte Kim Jong-min beabsichtigt. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Im japanischen Küstenort Kamakura verschärft sich das Problem des Overtourism, also des übermäßigen Besucherandrangs, erneut. Die Stadt, die durch den Anime Slam Dunk bereits international bekannt wurde, sieht sich nun durch ein koreanisches Drama mit zusätzlichem Touristenaufkommen konfrontiert.
Wie die Zeitung Asahi Shimbun berichtete, ist die Netflix-Serie Can This Love Be Translated der Auslöser. Das im Januar veröffentlichte Drama erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem Dolmetscher und einem globalen Star und wurde in mehreren Ländern wie Japan, Italien und Kanada gedreht.
In Kamakura, in der japanischen Präfektur Kanagawa, selbst fanden die Dreharbeiten unter anderem im Stadtteil Kokuraku sowie am Schrein Kodyo statt. Besonders ein Bahnübergang direkt neben einem Wohngebiet, an dem eine zentrale Szene des Dramas spielt, zieht seit der Veröffentlichung zahlreiche Besucher an, vor allem aus Südkorea, Indonesien und Myanmar.
Für die Anwohner hat das spürbare Folgen. Der einst ruhige Ort ist inzwischen stark frequentiert. Es kommt zu Lärm, Müllproblemen, unerlaubten Fotoaufnahmen und Eingriffen in die Privatsphäre, über die sich viele Bewohner zunehmend beklagen.
Ähnliche Probleme bestehen bereits seit Jahren am Bahnübergang nahe dem Bahnhof Kamakura Kokumai. Er wurde durch Slam Dunk weltweit bekannt und gilt als klassisches Beispiel für die negativen Begleiterscheinungen des Massentourismus, von Verkehrsbehinderungen bis hin zu hygienischen Problemen.
Die lokalen Behörden reagieren mit mehrsprachigen Hinweisschildern und zusätzlichem Personal. Doch nach Einschätzung von Medien wie der Financial Times reichen diese Maßnahmen nicht aus. In Japan hat sich für solche Entwicklungen inzwischen der Begriff Kanko Kogai etabliert, was wörtlich Tourismusverschmutzung bedeutet.
Die Folgen des Kriegs im Nahen Osten machen sich zunehmend auch im Tourismus in Südostasien bemerkbar. Besonders betroffen sind Länder wie Thailand, Malaysia und Indonesien, deren Wirtschaft stark vom internationalen Reiseverkehr abhängig ist. Steigende Ölpreise, eingeschränkte Flugverbindungen und eine wachsende Unsicherheit unter Reisenden belasten die Branche zusätzlich.
In Thailand hat die Tourismusbehörde ihre Prognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert. Statt der ursprünglich erwarteten 36 Millionen rechnet man nun mit rund 30 Millionen bis 34 Millionen ausländischen Besuchern, ein Rückgang um etwa 18%. Damit fehlen mehr als 6 Millionen Gäste im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen.
Als Gründe nennt die Behörde vor allem die sinkende Reiselust in wichtigen Märkten wie dem Nahen Osten und Europa, Engpässe beim Flugtreibstoff sowie anhaltend hohe Energiepreise. Besonders stark betroffen ist der Medizintourismus, auf den Thailand in den vergangenen Jahren gezielt gesetzt hatte. Derzeit bleiben vor allem wohlhabende Patienten aus dem Nahen Osten aus.
Da der Tourismus rund 12% der Wirtschaftsleistung des Landes ausmacht, wächst die Sorge vor einer breiteren wirtschaftlichen Abschwächung. Offizielle Stellen warnen, dass sich die Lage weiter verschärfen könnte, sollte der Konflikt länger andauern. In einem ungünstigen Szenario könnte die Zahl der Besucher sogar auf 20 Millionen sinken.
Auch im Luftverkehr zeigen sich die Auswirkungen deutlich. Aufgrund gesperrter Lufträume und erhöhter Spannungen müssen viele Fluggesellschaften Umwege fliegen, beispielsweise über Zentralasien oder südlich an Afrika vorbei. Dadurch verlängern sich die Flugzeiten um 3 bis 5 Stunden. Gleichzeitig steigen die Ticketpreise, nicht zuletzt durch sogenannte Kriegszuschläge.
Auch Malaysia und Indonesien verzeichnen deutliche Rückgänge bei Gästen aus dem Nahen Osten. In Malaysia lag die Zahl zuletzt um mehr als 40% unter dem Vorjahreswert. Parallel dazu verschärfen steigende Energiepreise und eine schwache Binnennachfrage die Lage. Experten zufolge ist der Tourismussektor in Asien nach der Corona-Pandemie gerade erst wieder in Schwung gekommen und steht nun erneut vor einer langen und schwierigen Phase.
In der chinesischen Metropole Wuhan kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall mit fahrerlosen Taxis. Mehr als 100 Robo-Taxis blieben nahezu gleichzeitig im laufenden Betrieb stehen, einige davon mitten auf Hauptverkehrsstraßen und sogar auf erhöhten Fahrbahnen. Da ein gefahrloses Aussteigen wegen des dichten Verkehrs oft nicht möglich war, saßen Fahrgäste zeitweise in den Fahrzeugen fest.
Betroffen war der Dienst Luobo Kuaipao des Technologiekonzerns Baidu. Laut lokalen Medien kam es am Abend des 31. März zu einer großflächigen Störung, durch die zahlreiche Fahrzeuge gleichzeitig lahmgelegt wurden. Notrufmeldungen gingen ab kurz vor 21 Uhr in großer Zahl ein. Einsatzkräfte wurden zu mehreren Orten gleichzeitig entsandt.
Einige Betroffene berichteten, dass selbst die Notfallfunktionen der Fahrzeuge nicht reagierten. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos von stillstehenden Robotaxis. Vereinzelt kam es auch zu Auffahrunfällen. Die Polizei brachte die Fahrgäste schließlich aus den Fahrzeugen in Sicherheit. Verletzte wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gemeldet.
Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht. Im Fokus steht ein möglicher Systemfehler. Die eingesetzten Fahrzeuge basieren auf autonomer Fahrtechnologie der Stufe 4. Sie kommen ohne Fahrer aus und werden per App bestellt. Der Vorfall dürfte die Debatte über die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Technologie in China weiter anheizen.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Es war ein kleines Wort in einem Schullexikon und doch hat es große Wirkung. Als die südkoreanische Organisation WANK, zu Deutsch etwa Cyber-Botschafter-Delegation, im vergangenen Jahr damit begann, Beschreibungen Afrikas in koreanischen Bildungsmedien systematisch zu überprüfen, stieß sie auf ein Muster. Veraltete Begriffe, koloniale Denkmuster, ein Kontinent, der auf Armut und Potenzial reduziert wird. Was folgte, war eine Korrekturoffensive, zuerst im eigenen Land, dann weit darüber hinaus. WANK ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich seit Jahren für eine sachgerechte Darstellung Koreas und anderer Regionen in internationalen Medien und Lehrmaterialien einsetzt. Seit 2025 richtet sie ihren Blick gezielt auf Afrika. Im Rahmen des sogenannten Afrika-Aufklärungsprojekts analysierte WANK zunächst das Wissensportal des größten koreanischen Internetportals Naver und stellte bei insgesamt 10 Einträgen Korrekturbedarf fest. Die Beanstandungen betrafen zwei große Problembereiche. Einerseits die Struktur der Darstellung. Viele Einträge folgten demselben Muster: Armut, Krankheit, Wüstenbildung, dann ein abschließender Hinweis auf Entwicklungspotenzial. Die tatsächlichen Veränderungen auf dem Kontinent wie Urbanisierung, Industriewachstum und eine aufblühende Kulturwirtschaft fanden kaum Erwähnung. Ein Grundschullehrmittel beschrieb das erste Bild, das Menschen mit Afrika verbinden, als Menschen, die an Hunger und Krankheit leiden, eine Formulierung, die Vorurteile festigt, statt aufzulösen. Zum anderen fanden sich Begriffe aus der Kolonialzeit, die ohne jede kritische Einordnung verwendet wurden. Schwarzafrika, ein geografisches Konzept aus der europäischen Kolonialära, blieb in zwei Einträgen unkommentiert. Bezeichnungen wie Buschmann oder Hottentotte wurden verwendet, obwohl sich die betroffenen Gemeinschaften selbst als San und Khoikhoi bezeichnen. Am gravierendsten war die Verwendung des Begriffs Neger in einem Oberstufenlexikon zur afrikanischen Bevölkerung als Synonym, ohne auf seinen diskriminierenden Charakter hinzuweisen, obwohl dasselbe Portal ihn im Wörterbuchbereich ausdrücklich als abwertend kennzeichnet. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Bereits einen Tag nach WANKs Korrekturanfrage wurde der betreffende Eintrag vollständig überarbeitet. Der Begriff Neger wurde gestrichen. An die Stelle von Sammelbezeichnungen wie Sudan-Neger oder Pygmäen traten geografisch und kulturell differenzierte Formulierungen, westafrikanische und zentralafrikanische Völker, Bantu-Gemeinschaften, San, Khoikhoi, Baka, Umbti und Twa. Auch in einem Lehrmittel für die Mittelstufe wurde der Eintrag Negerrasse durch eine neutrale Bezeichnung ersetzt. Die Beschreibung des Sklavenhandels wurde ebenfalls präzisiert. Anstelle von verbreiteten sich heißt es nun wurden zwangsumgesiedelt. Eine sprachlich kleine, historisch aber bedeutsame Korrektur. Drei weitere Einträge konnten vorerst nicht geändert werden, da Urheberrechts- und Lizenzfragen eine sofortige Überarbeitung verhinderten. Naver kündigte an, die Hinweise bei der nächsten Datenbankaktualisierung an die jeweiligen Anbieter weiterzuleiten. Bereits früher hatten die Bemühungen auf nationaler Ebene begonnen. Im Mai 2025 hat der WANK das südkoreanische Bildungsministerium auf Schieflagen in Schulbüchern hingewiesen, mit Erfolg. In 8 Grundschulbüchern wurden daraufhin Abschnitte über das gegenwärtige Afrika und seinen internationalen Austausch ergänzt. Parallel dazu richtet der WANK seinen Blick auf die internationale Ebene. Anfang dieses Jahres analysierte die Organisation 7 amerikanische Geschichts- und Erdkunde-Lehrbücher, darunter Titel des weltgrößten Schulbuchverlags Pearson sowie des Verlags McGraw-Hill. In einem Pearson-Lehrbuch wurde erklärt, Europäer hätten Afrikaner versklavt, da diese das Klima besser ertragen könnten, ohne zu erwähnen, dass es dabei um eine koloniale Rechtfertigungslogik handelt. WANK legte den Verlagen konkrete Seitenzahlen und Textstellen vor. Im März dieses Jahres erhielt die Organisation erstmals eine offizielle Antwort von Pearson. Das Redaktionsteam prüfe die Hinweise und werde in künftigen Ausgaben Korrekturen vornehmen. Für WANK ist dies ein Präzedenzfall, der die weiteren Bemühungen gegenüber anderen internationalen Verlagen stärken soll. Für die junge WANK-Forscherin Lee Se-young, die das Projekt federführend betreut, geht es um mehr als nur die Wortwahl. Sie betont, dass es nicht darum geht, Armut oder Konflikte auf dem Kontinent zu leugnen. Das Problem sei vielmehr, 54 sehr unterschiedliche Länder auf ein einziges Bild zu reduzieren. In Lehrmaterialien werde Afrika häufig in der Vergangenheit oder einer fernen Zukunft beschrieben. Das Afrika der Gegenwart mit seinen Widersprüchen und Dynamiken komme jedoch kaum vor. Eben das zu ändern, ist das Ziel des Projekts. WANK-Leiter Park Ki-tae fügt hinzu, dass in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz zu einem zentralen Verbreitungsweg von Wissen geworden ist, die Verantwortung für genaue und kontextsensible Inhalte noch größer wird. Einmal in Umlauf gebracht, vervielfältigen sich fehlerhafte und einseitige Darstellungen schneller denn je. Mit dem Lied Black Happiness, gesungen von Yoon Mi-rae, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Hago, 음악이 그립다고 다 줄을 시도해. No, 보잡히 나는 밤. 밤마다 기도했고 드디어 난 이제 자유의 몸소
I guess I can give you a little skit on life, I guess. Talk about the good times and the bad times. You got to be able to blend both of those in your life. You have to know and you have to believe with all your heart that things will always get better. So just keep your head up, keep your faith, and be strong. Never let nobody tell you that you can't do it. Because it can be done.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 다 제 탓입니다. 다 제 탓입니다 heißt auf Deutsch so viel wie es ist meine Schuld oder auch das war meine Schuld. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Chuman und Sori haben sich getrennt. Chumans Mutter weiß das nicht und lädt Sori zu einem Familientreffen ein. Chuman versucht sie davon abzuhalten.
Sori가 거기 왜 가? Sori 거기 안 가.
얘는 가족 같은 사이니까 부른 거지. 우리가 뭐
가족 아니니까 다신 서리한테 오라가라 하지 마.
아니 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라가라 했다고? 너는
우리 헤어졌어. 죄송합니다 어머니. 다 제 탓입니다.
Am Ende sagt Chuman hier 다 제 탓입니다. Es ist meine Schuld.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
Mit 다 제 탓입니다 kann man zum einen seine Schuld eingestehen und signalisieren, dass man die Verantwortung übernimmt. 일이 왜 잘못된 거죠? 제 실수예요. 다 제 탓입니다. Warum ist das schiefgegangen? Ich habe einen Fehler gemacht. Es war meine Schuld. Hier noch ein Beispiel. 왜 다들 늦었나요? 길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. Warum seid ihr so spät? Ich habe mich verfahren. Es war meine Schuld. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. 왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
Zum anderen kann man damit auch eine Diskussion beenden. 다 제 탓입니다. 그러니 서로 비난하지 마세요. 알겠습니다. Das war meine Schuld, also hören Sie auf, sich gegenseitig zu kritisieren. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다. 아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. Hören wir auf, es war meine Schuld. Nein, ich habe auch Fehler gemacht. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 'Da Je Ta Shimnida' einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Im Monat Mai beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit traditionellen koreanischen Märchen. Heute mit der Geschichte von Hongji und Patji. Vor langer, langer Zeit, vielleicht in der mittleren Joseon-Zeit, lebte ein Ehepaar, das tief betrübt darüber war, dass es kein Kind bekam. Die beiden besuchten berühmte buddhistische Tempel im ganzen Land, um für ein Kind zu beten. Und schließlich wurden sie belohnt und bekamen eine schöne Tochter, die sie Kongji nannten und von ganzem Herzen lieb hatten. Doch noch bevor das Mädchen 100 Tage alt wurde, starb seine Mutter. Als Kongji 14 Jahre alt wurde, nahm sich ihr Vater eine neue Frau, die bereits eine Tochter aus einer früheren Ehe hatte. Dieses Mädchen hieß Patji und war ein Jahr jünger als Kongji. Die Stiefmutter arbeitete hart im Haushalt und behandelte Kongji freundlich. Der Vater war sehr glücklich darüber. Nun war es aber so, dass die Nettigkeit der Stiefmutter gegenüber Kongji nur gespielt war. Wenn ihr Mann nicht in der Nähe war, verhielt sie sich herrisch und gemein. Eines Tages ordnete Kongji das Geschirr. Da kam Patji und schlug es absichtlich zu Boden. Die Stiefmutter tat überrascht und rief ihren Mann in die Küche. »Ich habe sie gebeten, den Abwasch zu machen, aber dann hat sie das Geschirr einfach auf den Boden geworfen«, behauptete die Stiefmutter. »Nein, Mutter, so war es nicht«, rief Kongji. »Nun hör dir das an, sie wagt es mir zu widersprechen.« »Ich habe dich angehalten, sie zu respektieren wie deine leibliche Mutter. Wie kannst du es wagen, einem Erwachsenen zu widersprechen?«, sagte der Vater. Eines Tages forderte die Stiefmutter Kongji auf, den harten, steinigen Boden des Feldes mit einer Holzhacke zu bearbeiten, während Patschi für den weichen Boden eine Eisenhacke bekam. Patschi hatte es leicht und war mit der Arbeit schnell fertig. Kungji jedoch mühte sich. Als wäre dies nicht schon schlimm genug gewesen, brach ihr nun auch noch die Holzhacke und sie konnte überhaupt nicht mehr weiterarbeiten. Sie brach in Tränen aus. Da kam plötzlich eine schwarze Kuh vom Himmel herabgeflogen. Kungji, weine nicht, sprach die Kuh. Wer bist du? Fragte Kungji. Hör nun auf zu weinen und probiere diese Früchte. Du musst hungrig sein. Oh, danke. Der Himmel weiß, wie gutherzig du bist. Nimm diese Eisenhacke und arbeite damit weiter. Oh, vielen Dank. Ich werde diese Früchte mit nach Hause nehmen und sie mit Patschi teilen. Aber erst erledige ich die Feldarbeit, sagte Kungji zu sich. Als sie dann nach Hause kam, schalt die Stiefmutter sie. Wo hast du die Früchte gestohlen? Ich habe sie nicht gestohlen. Eine schwarze Kuh, die vom Himmel herabkam, hat sie mir gegeben. Was? Eine schwarze Kuh vom Himmel? Du ungezogenes Mädchen, lügst du mich jetzt an? Nun, du bist ja sicher schon satt. Die Früchte behalten wir für uns, Patschi. So war jeder Tag eine Tortur für das arme Mädchen. Eines Tages gaben Kungjis Großeltern ein großes Fest. Kungji, räum jede Ecke des Hauses auf und fülle den leeren Krug mit Wasser. Dann mahle 5 Scheffel Reis und gib das Reispulver in ein Gefäß. Du darfst erst auf das Fest kommen, wenn du alles erledigt hast, rief die Stiefmutter. Kungji war verzweifelt, als sie diesen Berg von Arbeit vor sich sah. Aber wenn sie auf das Fest gehen wollte, musste sie sich nun sputen. Zuerst verteilte sie die Reiskörner zum Trocknen draußen auf einem großen Tuch. Dann nahm sie den Besen, um die Zimmer zu fegen. Aber als sie mit dem Putzen fertig war und herauskam, um nach den Körnern zu sehen, pickten Dutzende von Spatzen nach dem Reis. Kungji erschrak und verjagte die Vögel. Doch siehe da, als die Spatzen aufflogen, zerstreuten sich die Reisschalen und enthüllten nur die weißen Körner im Inneren. Die Spatzen hatten den Reis nicht gefressen, sondern die Schalen weggepickt. Sie hatten den Reis für Kungji geschält. Voller Dankbarkeit füllte Kungji nun das Wasser in den Krug. Doch so oft sie auch Wasser in den Krug hineingoss, erfüllte sich nicht. Seltsam, warum füllt er sich nicht? Dachte Kungji. Da kam eine große Kröte aus einer Ecke des Hofes gekrochen. Die Kröte sagte, »Am Boden dieses Kruges befindet sich ein großes Loch, deshalb fließt das Wasser unten heraus.« »Oh nein, was soll ich nur tun?« rief Kungji. »Sorge dich nicht, ich werde das Loch verstopfen, dann musst du nur noch das Wasser ins Haus tragen«, sagte die Kröte. »Oh, vielen, vielen Dank!« »Wie schön, nun kann ich auf das Fest der Großeltern gehen. Doch warte, in dieser abgenutzten, schäbigen Kleidung kann ich doch unmöglich auf das Fest gehen. Meine Großeltern würden sich meiner schämen«, dachte Kungji. Doch da erschien erneut die schwarze Kuh, die ihr die Eisenhacke und die Früchte gegeben hatte und sagte, »Ich bin gekommen, um dir Kleider für das Fest zu geben.« »Oh, ist das hübsch! Soll dieses Kleid wirklich für mich sein? Aber gewiss. Und diese Schuhe auch.« »Sie passen ganz genau«, und sie stehen dir sehr gut. Mach dich nun auf zum Haus deiner Großeltern. Ja, nun will ich gehen. Vielen Dank für das Kleid und die Schuhe. Kumji hatte nie zuvor ein so feines Seidenkleid und so schöne Schuhe besessen. Leichten und fröhlichen Schrittes ging sie zum Haus ihrer Großeltern.
Platz für den Herrn Regierungsinspektor. Platz machen.
Der Polizist rief den Leuten zu, sie sollten dem Regierungsinspektor Platz machen. Kungji beeilte sich, ihm schnell aus dem Weg zu gehen, aber dabei verlor sie einen ihrer Schuhe in der Menge.
»Aus dem Weg, aus dem Weg!«
Sie wurde beiseite gestoßen und hatte keine andere Wahl, als weiter vorzugehen und ihren Schuh zurückzulassen. So humpelte sie mit nur einem Schuh zum Hause ihrer Großeltern. Dort angekommen, wurde sie von allen bestaunt. »Wie hübsch du aussiehst! Ich hab dich gar nicht erkannt!« riefen manche der Leute. Die Stiefmutter und die Stiefschwester rasten vor Eifersucht.
»Was machst du so früh hier? Hast du alle Arbeiten erledigt, die ich dir aufgetragen habe?«
rief die Stiefmutter. »Jawohl, Mutter.«
»Und woher hast du das Kleid? Hast du es gestohlen?«
»Aber nein. Erinnerst du dich an die schwarze Kuh, die mir diese köstlichen Früchte gegeben hat?« »Die Kuh ist wieder aufgetaucht und hat mir das Kleid geschenkt.« Die Stiefmutter und Patschi konnten Kungjis Geschichte nicht glauben, aber wie Kungji sonst zu dem Seidenkleid gekommen sein mochte, wussten sie auch nicht. Fand der junge Regierungsinspektor auf der Straße einen Blumenschuh, den Schuh, den Kungji zurückgelassen hatte. »Ich frage mich, wem dieser schöne Schuh gehört. Findet es heraus«, wies er seine Bediensteten an. So begann im Dorf die Suche nach der Besitzerin des Blumenschuhs. Einer der Beamten kam zum Haus der Großeltern von Kungji. »Habt ihr jemanden mit solch einem Schuh gesehen? Der Herr Regierungsinspektor sucht die Besitzerin dieses Schuhs«, sagte er. Da rief die Stiefmutter, die sogleich begriffen hatte, dass dies eine gute Gelegenheit sein könnte, »Oh ja, er gehört meiner Tochter Patschi. Aber der Fuß deiner Tochter sieht zu breit dafür aus.« »So? Aber nein?« »Nun gut, lass sie den Schuh doch einmal anprobieren.« Patschi zwängte sich in den Schuh, doch so sehr sie sich auch abmühte, der Schuh war zu eng. »Es scheint, dass niemand hier ist, der in diesen Schuh passt. Ich werde nun wieder gehen«, erklärte der Beamte. »Einen Augenblick, das sieht aus wie der Schuh meiner Enkelin Kungji«, rief die Großmutter. »Kungji, komm herbei und zieh den Schuh einmal an.« »Schaut, sie ist die Besitzerin dieses Schuhs, tatsächlich!« »So folgen Sie mir nun, um den Herrn Regierungsinspektor zu sehen.« Der Regierungsinspektor verliebte sich auf den ersten Blick in die bezaubernde Kungji. Schon bald fand die Hochzeit statt. Stiefmutter und Patschi waren sehr eifersüchtig auf Kungjis Glück. Trotzdem besuchten sie fast jeden Tag Kungjis Haus, um gutes Essen zu genießen oder Kleider und Schmuck auszuleihen. Eines Tages musste der Inspektor für einige Tage in eine andere Stadt verreisen. Patschi dachte, dies sei doch eine hervorragende Gelegenheit, einen bösen Plan zu ersinnen. Sie schlug Kungji vor, gemeinsam spazieren zu gehen, um ein wenig zu plaudern. Patschi führte Kungji zu einem Teich im hinteren Garten, stieß sie ins Wasser und ertränkte sie. Dann zog sie sich Kungjis Kleidung an und gab vor, sie zu sein. Einige Tage später kam der Inspektor von seiner Reise zurück. »Meine Liebe, wie geht es dir?« fragte er. »Mir geht es gut«,
erwiderte Patschi. »Aber was ist mit deinem Gesicht? Deine Haut scheint so dunkel.« »Oh, das ist... Nun, die Haut ist so dunkel geworden, weil ich mir in den letzten Tagen Sorgen um dich gemacht habe.« »So? Aber was ist mit all den Pockennarben auf deinem Gesicht?« »Nun, die kommen daher, dass ich im Hof auf einen Haufen Erbsen gefallen bin, als ich hinausgerannt bin, um dich zu Hause willkommen zu heißen.« »Aber war dein Hals immer so lang und dürr?« »Er wurde so lang und dürr, weil ich Tag für Tag auf dich gewartet habe.« »Oh, wenn ich gewusst hätte, dass du mich so sehr vermisst hast, dann wäre ich früher zurückgekehrt.« Eines Tages machte der Regierungsinspektor einen Spaziergang um den Teich. Dort entdeckte er eine besonders schöne Lotusblume. »Jemand soll mir diese Blume pflücken«, sprach er. Der Inspektor ließ die Blume in sein Zimmer stellen, um sie stundenlang zu bewundern. Die Lotusblume streichelte sein Gesicht mit ihren Blütenblättern. Aber wenn Patschi sie betrachtete, kratzte die Blume ihr Gesicht und zog an ihren Haaren. Da wurde Patschi wütend und verbrannte die Lotusblume im Ofen. Einige Tage später kam eine alte Nachbarin, um sich heiße Kohlen auszuleihen. Doch im Ofen fand sie eine seltsame Perle, die sie mit nach Hause nahm. Nun geschahen seltsame Dinge. Als sie nach Hause kam, fand sie ein köstliches Essen zubereitet. Und eines Tages beobachtete sie, wie eine wunderschöne junge Dame aus der Perle stieg und eine Mahlzeit zubereitete. »Wer seid ihr?« fragte die alte Frau. Die junge Dame erzählte, dass sie Kungji sei, die Frau des Inspektors, die von ihrer Stiefschwester getötet wurde. Nachdem die alte Nachbarin Kungjis tragische Geschichte gehört hatte, lud sie den Inspektor zu einem Essen zu sich nach Hause ein und ließ Kungji vor der Tür warten. Der Regierungsinspektor nahm am Tisch Platz. Da fiel ihm etwas auf. »Die Stäbchen passen nicht zusammen, meine Essstäbchen passen nicht zusammen.« »So? Ihr habt also bemerkt, dass es nicht das richtige Paar ist.«
»Was wollt ihr damit sagen?«
»Du hast sogleich bemerkt, dass die Stäbchen nicht das richtige Paar sind. Aber wie konntest du nicht sehen, dass deine Frau vertauscht wurde?« rief Kungji von draußen und trat ein. Da erkannte der Inspektor, dass er die ganze Zeit getäuscht worden war. Er verbannte Patschi und ihre Mutter an einen weit entfernten Ort und brachte Kungji zurück, um für immer glücklich mit ihr zu leben. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.